Die Waffen-SS auf dem Balkan. Die unedlen Ritter des Prinz Eugen. Die Bevölkerung muss wissen, dass sie keine Schonung findet, wenn Banden unangemeldet in ihrem Raum auftreten und es zum Kampfe kommt. Dem fanatisch kämpfenden Feind muss ein noch fanatischerer und besser kämpfender Streiter entgegentreten. Beteiligt sich die Bevölkerung am Bandenkampf, so ist sie ohne Schonung zur Gänze niederzumachen und der Ort anzuzünden. SS-Gruppenführer Arthur Flaps, taktische Grundsätze zur Führung des Kleinkriegs vom 27. April 1942. Ende 1943 überstieg die personelle Stärke der Waffen-SS erstmals die Marke von 500.000 Soldaten. Mit 120.000 Mann stellten die auf dem Balkan lebenden 2,3 Millionen Volksdeutschen fast ein Viertel aller SS-Soldaten. Dazu kamen etwa 20.000 Kroaten und muslimische Bosnier, die damals in der in Aufstellung befindlichen 13. Waffengrenadierdivision der SS Handschar dienten und sich im niederschlesischen Neuhammer auf den Antipartisaneneinsatz in ihrem Heimatgebiet vorbereiteten. Für Hitler war der Balkan stets eine strategisch sensible Zone gewesen, hatte doch im Herbst 1918 der Zusammenbruch der Mittelmächte mit einem Vorstoß der Franzosen aus ihrem Brückenkopf bei Thessaloniki begonnen. Die Briten mussten daher nach ihrer Evakuierung aus Griechenland im April 1941 um jeden Preis an einer Rückkehr gehindert werden. Die unglückliche Politik der deutschen und italienischen Besatzungsmacht verhinderte allerdings stabile Verhältnisse in den besetzten Gebieten. Besonders die einseitige Begünstigung von Kroaten, Volksdeutschen und bosnischen Moslems trug zur Bildung einer kommunistischen Volksbefreiungsbewegung unter Führung der Kommunistischen Partei Jugoslawiens, KPJ, bei. Geleitet vom früheren Feldwebel der habsburgischen KUK-Armee, Josip Broz Tito, behauptete sie sich vor allem im ehemaligen Serbien und in den großen von Serben bewohnten Enklaven im neuen Ustascha-Staat Kroatien. Die Rebellen profitierten auch davon, dass die Deutschen nach der Kapitulation vom 17. April 1941 die Entwaffnung der geschlagenen jugoslawischen Armee nur sehr oberflächlich durchgeführt hatten. Gefechte mit unmotivierten serbischen oder kroatischen Regierungstruppen sorgten für weiteren Nachschub an Waffen und Munition. Schon im Herbst 1941 war der Aktionsradius der Volksbefreiungsbewegung so gewachsen, dass die Wehrmacht weite Teile von Nordserbien räumen und Truppen in Stärke dreier Infanteriedivisionen im Lande bereitstellen musste. Nur zu gern ging das Oberkommando der Wehrmacht nach der russischen Winterkrise von 1941-42 auf Himmlers Offerte ein, eine vollständige neue Division der Waffen-SS aus Volksdeutschen des Banats und Serbiens aufzustellen, die ausschließlich zur Bandenbekämpfung in Ex-Jugoslawien dienen sollte. Während das Heer hoffte, dringend benötigte Mannschaften für seine dezimierten Divisionen in Russland einsparen zu können, ergriff der Reichsführer SS die willkommene Gelegenheit, seine bewaffnete Macht um eine weitere Division zu vergrößern. Den personellen Grundstock lieferte ihm der seit den 1930er Jahren bestehende bewaffnete Selbstschutz der etwa 150.000 Volksdeutschen in Banat. Deren Führer, allen voran der Obmann des einflussreichen Schwäbisch-Deutschen Kulturbundes, Sepp Janko, sahen in der neuen Streitmacht eine hochwillkommene Gelegenheit, ihre politische Position gegenüber den benachbarten Ethnien und vor allem gegenüber den verhassten Serben entscheidend zu verbessern. Nach den Vorstellungen des SS-Führungshauptamtes sollte eine vollwertige neue SS-Division entstehen, die im Kern über zwei Gebirgsregimenter sowie ein Artillerieregiment verfügte. Ihr Beiname, Prinz Eugen, stellte nicht ganz glücklich gewählt den neuen Verband in die Tradition Habsburgs und der frühen Türkenkriege. Mit den drei alten Kernverbänden der Waffen-SS war die Neuschöpfung allerdings nicht zu vergleichen. Die Prinz Eugen sollte nie zu einer Elitedivision im Sinne früherer himmlischer Fantasien werden. So bestand etwa ihre schwere Bewaffnung überwiegend aus Geschützen und Granatwerfern aus tschechischen, französischen und italienischen Beutebeständen. Auch die drastisch reduzierten körperlichen Anforderungen an die volksdeutschen Freiwilligen waren weit von den einst für Hitlers Prätorianer geforderten Gardemaßen entfernt. Für den Dienst in der Prinz Eugen genügte bereits eine Mindestkörpergröße von 1,60 Meter. Anstelle der SS-üblichen Sigrunen trugen ihre Soldaten eine sogenannte Odalrune, das altgermanische Zeichen für Besitz, auf ihrem Kragenspiegel. Auf die bäuerliche Prägung der meisten ihrer Angehörigen zielte auch das Motto der neuen Division: Blut, Ehre und Boden. In der aktuellen politischen Gemengelage mutierte die Division rasch zu einem Instrument der Ausfechtung politisch-ethnischer Konflikte, deren Ursprünge bis in die Habsburger Zeit oder noch weiter zurückreichten. Dass sich die Aktionen der SS-Division keineswegs immer mit den Zielsetzungen der deutschen Besatzungsmacht deckten, zeigten später die Vorfälle von Otok, Gruda und Dollatsch. Als volksdeutsche Angehörige der Prinz Eugen am 28. März 1944 in der Nähe von Split Hunderte von Dorfbewohnern auf einem Platz zusammentrieben und mit Maschinengewehren töteten. Da dabei besonders Angehörige der mit dem Reich verbündeten Ustascha ermordet worden waren, sah sich die kroatische Regierung zur Überreichung einer Protestnote an das Auswärtige Amt veranlasst. Vermutlicher Auslöser des Massakers waren die Pläne der Ustascha-Regierung in Agram, volksdeutsche Bewohner nach Slowenien umzusiedeln. Die Ermordungen stellten demnach einen Racheakt der Volksdeutschen an den verbündeten Kroaten dar. Trotz aller Werbung und sogar unverhohlen angedrohter Zwangsmaßnahmen gegen zögernde oder unwillige Volksgruppenangehörige kamen insgesamt nicht mehr als 11.000 volksdeutsche Freiwillige aus dem Banat zusammen. Ein Fünftel der schließlich 22.000 Mann starken SS-Division stellten daher Volksdeutsche aus Rumänien, weitere 2.500 stammten aus Kroatien, während ihr Führungspersonal, etwa 8%, hauptsächlich aus Reichsdeutschen bestand. Zum ersten Kommandeur der SS-Freiwilligengebirgsdivision ernannte Himmler allerdings den 61-jährigen Arthur Flaps, einen volksdeutschen Offizier aus Rumänien, der seine soldatische Laufbahn im Generalstab der alten KUK-Armee begonnen hatte und später in der Königlichen Armee Rumäniens zum General aufgestiegen war. Während der ersten Monate des Russlandkrieges hatte Flaps in der SS Viking die Standarte Westland geführt. Von Anfang an ließ der SS-Gruppenführer keinen Zweifel an der rigiden Kampfführung seiner neuen Division. Die betroffene Zivilbevölkerung habe bereits bei Verdacht auf Kollaboration mit Aufständischen keinerlei Schonung zu erwarten. Eine fanatisierte Bevölkerung, besonders serbischer Nationalität, respektiere nur brutale Gewalt, hieß es in seinem Grundsatzbefehl. Sie müsse daher ihren Herrn jederzeit spüren. Im Frühherbst 1942 war die Prinz Eugen komplett und gelangte zunächst im südlichen Serbien im Raum von Mitrovica und Novi Bazar zum Einsatz. Zu größeren Kämpfen kam es jedoch vorerst nicht. Flaps verteilte seine Bataillone und Kompanien auf einzelne Dörfer und Städte, von wo aus sie das Umfeld zu kontrollieren versuchten. Das Oberkommando der Wehrmacht sprach in seinem Kriegstagebuch von Säuberungsmaßnahmen in etlichen Ortschaften, die offenbar den gewünschten Effekt erzielten. Ihr Einsatz hatte sehr zur Beruhigung der Verhältnisse beigetragen, was der deutsche Gesandte in Belgrad, Gerhard Feine, im Dezember 1942 mit Anerkennung vermerkte: Die Prinz Eugen sei zum Hauptmachtfaktor in Serbien geworden. Anfang 1943 erfolgte die Verlegung der gesamten SS-Division nach Norden in den Raum von Agram und Karlovac. Dort beteiligten sich Flaps-Verbände bis Mitte März 1943 zusammen mit italienischen und kroatischen Einheiten an der Bekämpfung von Partisanen um Bihać und Petrovac, deren Aktivitäten inzwischen die Versorgung des Reiches mit Rohstoffen aus dem betroffenen Raum beeinträchtigten. Die jugoslawische Volksbefreiungsbewegung war militärisch bereits so stark geworden, dass ihr Führungsgremium, der Antifaschistische Rat der nationalen Befreiung Jugoslawiens, Ende 1942 in Bihać im bosnisch-serbischen Grenzgebiet sogar seinen ersten Kongress durchführen konnte. Zwar schwächten die Gegenschläge der Achsentruppen, deren militärisches Rückgrat fortan die SS-Division Prinz Eugen bildete, bis Ende Mai 1943 nachhaltig die kommunistische Partisanenbewegung. Das Kriegstagebuch der Wehrmacht bilanzierte Ende Mai 1943 bei den verschiedenen Operationen bis zu 12.000 getötete Partisanen. Immer wieder glückte es aber Titus-Kadern, sich rechtzeitig abzusetzen und sich in anderen Regionen neu zu formieren. Dass unter den gezählten Toten tatsächlich nur Partisanen aufgeführt waren, muss angesichts der radikalen Vorgehensweise der inzwischen von SS-Brigadeführer Karl von Oberkamp befehligten SS-Division bezweifelt werden. Die Divisionsbefehle sprachen eindeutig vom Niederbrennen ganzer Ortschaften und der Vernichtung der kommunistischen Bevölkerung. Das brutale Vorgehen der Prinz Eugen sollte nach dem Krieg auch das internationale Militärgericht in Nürnberg beschäftigen. Kritik von deutscher Seite kam jedoch erst auf, als eine Kompanie der Prinz Eugen am 12. Juli 1943 das Dorf Kosutica in der Nähe von Sarajevo heimsuchte und dabei 40 Männer, Frauen und Kinder umbrachte. Da es sich um Moslems handelte, was der befehlshabende Offizier angeblich nicht wusste, fürchtete Himmler, die verschlechterte Stimmung in der muslimischen Bevölkerung könne sein Projekt der Aufstellung einer islamischen SS-Division ernsthaft gefährden. Der alarmierte Reichsführer SS beauftragte daher Flebs, der inzwischen für die Aufstellung des 5. SS-Gebirgskorps zuständig war, mit einer Untersuchung der Vorkommnisse. Flebs meldete schließlich im September 1943 nach Berlin, dass sich Verfehlungen des verantwortlichen Kompaniechefs nicht haben feststellen lassen. Der Offizier habe sogar, so Flebs, strikt nach den Vorgaben seines eigenen alten Divisionsbefehls gehandelt. Nach dem Ausscheiden Roms aus der Achse mussten im Herbst 1943 die kroatischen Küstenregionen, in denen sich nach dem Rückzug der Italiener rasch Partisanen festgesetzt hatten, freigekämpft werden. Trotz etlicher Erfolge der Division, an deren Spitze nunmehr SS-Brigadeführer Otto Kumm stand, änderte sich auch im Verlauf des Kriegsjahres 1944 wenig an dem bestehenden militärischen Pakt mit den Partisanen. Im Juni 1944 gelang es Teilen der Prinz Eugen sogar, während der Operation Rösselsprung das Hauptquartier der Partisanen in der Nähe von Dvar einzunehmen. Beinahe wäre dabei der Partisanenführer Tito gefangen genommen worden. Der Wehrmachtsbericht vom 6. Juni 1944 sprach von mehr als 6.000 getöteten Partisanen und erwähnte erstmals ausdrücklich die 7. SS-Gebirgsdivision. Ein grundsätzlicher Wandel der Lage, allerdings zu Ungunsten der Deutschen, trat erst mit dem Vordringen der Roten Armee auf den Balkan sowie dem Seitenwechsel der beiden bisherigen Verbündeten Rumänien und Bulgarien im August 1944 ein. Die SS-Prinz Eugen kam zu ihrem ersten regulären Kampfauftrag und deckte ostwärts der Morava bei Nice zusammen mit der deutschen 1. Gebirgsdivision den Rückzug der Heeresgruppe E aus Griechenland. Obwohl die Männer damit weit ab von ihrem Siedlungsraum eingesetzt waren, bewahrte die Division, anders als die Angehörigen der schließlich aufgelösten Handschar, ihren Zusammenhalt und wurde für ihre Kampfleistung noch zweimal im Wehrmachtsbericht erwähnt. Als weiterer Großverband der Waffen-SS kämpfte auch die aus Griechenland kommende 4. SS-Polizei-Panzergrenadierdivision zeitweise nördlich der Drau gegen rumänische und bulgarische Verbände. Die ehemalige SS-Polizeidivision war seit Ende 1943 in Mittelgriechenland zur Partisanenbekämpfung eingesetzt gewesen und hatte keine Scheu gehabt, sich den brutalen Methoden der anderen deutschen Besatzungsdivisionen anzupassen. Mindestens zwei schwere Kriegsverbrechen, darunter die bestialische Ermordung von 218 Bewohnern der böotischen Kleinstadt Distomo am 10. Juni 1944, gingen auf das Konto ihrer Angehörigen. Es war derselbe Tag, an dem Soldaten einer Kompanie der SS-Division Das Reich im französischen Oradour-sur-Glane 642 Dorfbewohner töteten. Nach Aussage des schwedischen Delegierten des Roten Kreuzes, Professor Sture Linner, der 5 Tage später in Begleitung seiner Ehefrau in Distomo eintraf, hatten die deutschen Täter etliche Bewohner mit Bajonetten an die Bäume der in die Ortschaft führenden Allee genagelt. Frauen waren die Bäuche aufgeschlitzt oder die Brüste abgeschnitten worden. Männern hatten die SS-Leute das Geschlechtsteil abgetrennt und das schwedische Paar stieß sogar auf Kleinkinder mit zertrümmerten Schädeln. Eine Untersuchung der Morde durch die Division erbrachte das erwartbare Resultat, dass der verantwortliche SS-Hauptsturmführer Fritz Lautenbach zwar eigenmächtig, aber soldatisch und menschlich verständlich vorgegangen sei. Die Sühnemaßnahme hätte eigentlich nur durch den zuständigen Divisionskommandeur befohlen werden dürfen. Lautenbach kam mit einer Disziplinarmaßnahme davon, womit sich das übergeordnete 48. Armeekorps schließlich einverstanden erklärte. Der Schwerpunktverlagerung der sowjetischen 2. ukrainischen Front auf Österreich und Wien war es zu verdanken, dass bis Ende März 1945 das Gebiet des kroatischen Ustascha-Staates gegen Titos inzwischen auf mehr als 20 Divisionen angewachsene Nationalarmee verteidigt werden konnte. Sarajevo ging jedoch am 31. März 1945 verloren, und die deutschen Kräfte mussten sich mit ihren kroatischen Verbündeten bis Anfang Mai in den Raum östlich von Zagreb absetzen. Die SS-Division blieb bis zuletzt kampffähig und SS-Obergruppenführer Paul Hauser adelte sie nach dem Krieg mit der Aufnahme in den engeren Kreis der SS-Elite-Divisionen. Die SS-Division Prinz Eugen sei Rückhalt und Vorbild im Kampfraum gewesen. Ihr Versuch, sich vor der jugoslawischen Volksarmee zu den Amerikanern zu retten, misslang allerdings. Am 12. Mai 1945 musste der Großteil der Prinz Eugen an der österreichischen Grenze bei Kreiburg vor Titos Truppen kapitulieren. Viele der SS-Soldaten fielen der Rache der Sieger zum Opfer. Ihr erster Kommandeur, Arthur Phlebs, war allerdings bereits im September 1944 bei Arad im Westbanat von russischen Soldaten während eines Fliegerangriffes getötet worden. Von den Volksdeutschen des Banats hatten nur 10% der Bevölkerung rechtzeitig ins Reichsgebiet evakuiert werden können. Der Rest wurde von den Kommunisten enteignet, jahrelang in Lager gesperrt oder zur Zwangsarbeit verurteilt. Die überwiegende Mehrheit der Überlebenden wanderte später mit Billigung des Regimes in die Bundesrepublik aus.